Fabian Walter. Sei doch nicht besteuert. Mit Steuerfabi die Welt der Steuern verstehen und richtig Geld sparen. Wer in Deutschland geboren wird, bekommt schon mit der Geburt eine Steueridentifikationsnummer. Das allein zeigt, wie wichtig der Staat das Thema Steuern nimmt. Kein Wunder, denn sie sind seine größte Einnahmequelle. Allerdings zahlen viele Menschen zu viele Steuern, weil sie gar nicht wissen, was sie alles von der Steuer absetzen können. Geschweige denn, wie sie es tun. Und hier kommt YouTuber Fabian Walter ins Spiel. Besser bekannt als Steuerfabi. In diesem Link zu Walters Buch »Sei doch nicht besteuert« bauen wir auf seiner Expertise auf. Dabei erklären wir dir nicht nur ganz grundsätzliche Punkte, sondern zeigen dir anhand einer Checkliste auch ganz konkret, wie du deine elektronische Steuererklärung selbst erstellst. Die Tipps richten sich vor allem an Steuerneulinge, die hauptberuflich festangestellt sind. Ist das bei dir der Fall, ist die Steuererklärung für dich nämlich ein Klacks. Steuern. Gut für die Gesellschaft, aber warum zu viel zahlen? Dass wir Steuern zahlen müssen, liegt weder daran, dass der Staat habgierig ist, noch dass er dich ärgern will. Im Gegenteil, für unsere Steuern bekommen wir eine ganze Menge. Zum Beispiel finanzieren unsere Steuern den öffentlichen Dienst. Dazu gehören unter anderem Schulen und Universitäten, aber auch der Mitarbeitenden in den Gesundheitsämtern oder Polizisten. Auch die Infrastruktur wie Straßen und Gehwege werden durch Steuern finanziert. Und noch vieles mehr haben wir den Steuern zu verdanken. Wir können also froh darüber sein, dass wir Steuern zahlen und der Staat damit die wichtigen Dinge unseres Alltags finanziert. Weshalb solltest du dich dann trotzdem genauer mit deinen eigenen Steuern beschäftigen? Ganz einfach, weil es oft so ist, dass dir von deinem monatlichen Bruttogehalt mehr Steuern abgezogen werden, als du aufs Jahr gerechnet tatsächlich zahlen müsstest. Und dieses zu viel gezahlte Geld kannst du dir zurückholen. Mit deiner Steuererklärung. Das kann sich richtig lohnen. Im Schnitt sind das in Deutschland, laut Statistischem Bundesamt, pro Jahr 1.051 Euro. Aber Moment, was war eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Brutto und Netto? Das ist im Grunde ganz simpel. Brutto ist das Gehalt, das in deinem Arbeitsvertrag steht, also zum Beispiel 3.000 Euro. Die werden dir aber nicht auf dein Konto überwiesen. Dort landet deutlich weniger, nämlich dein Nettoverdienst. Als Eselsbrücke kannst du dir merken, Brutto wie brutal viel und Netto wie nicht mehr so viel. Der Grund für diesen Unterschied sind die monatlichen Abzüge. Konkret sind das Sozialbeiträge, etwa für Krankenkasse oder Rentenversicherung und eben Steuern. Und zwar konkret die Lohnsteuer. All das wird von deinem Bruttogehalt einbehalten. Nun ist es aber so, dass sich die Höhe deiner monatlichen Abzüge nach deinem Bruttojahresgehalt berechnet. Tatsächlich entspricht dein Bruttogehalt aber nicht deinem zu versteuerndem Einkommen. Das ist oft niedriger. Und deshalb stehen dem Finanzamt für das gesamte Jahr meist weniger Steuern zu, als du in denselben 12 Monaten gezahlt hast. Das liegt daran, dass du verschiedene Sachen von der Steuer absetzen kannst. Denn du darfst alles, was der Erzielung von Einkünften dient, von deinem zu versteuernden Einkommen abziehen. Und das lohnt sich gleich doppelt. Denn zum einen sinkt dadurch der Gesamtbetrag, auf den du prozentual Steuern entrichten musst, zugleich sinkt aber eben auch die Höhe dieser prozentualen Belastung. Denn je nachdem, wie hoch dein Jahresgehalt ist, zahlst du unterschiedlich viele Steuern. Der niedrigste Steuersatz beträgt 14% deines Bruttogehalts, der Spitzensteuersatz liegt bei 42%. Dazwischen gibt es eine Staffelung. Der Spitzensteuersatz von 42% greift erst, wenn dein Jahresgehalt mehr als 58.596 Euro beträgt. Das bedeutet allerdings nicht, dass dein komplettes Gehalt mit 42% besteuert wird. Das ist ein Mythos. Es wird nur das mit dem Spitzensteuersatz besteuert, was über der Grenze liegt. Konkret, für 58.596 Euro fallen die darunterliegenden Steuersätze an. Nur auf das, was du darüber hinaus verdienst, musst du die 42% zahlen. Dasselbe gilt aber auch für das untere Ende der Skala. Auch wenn der niedrigste Steuersatz 14% beträgt, zahlst du auch diese nicht auf dein gesamtes Einkommen. Denn auch am unteren Rand gibt es eine Grenze, nämlich die der Steuerfreiheit. Im Jahr 2022 betrug der sogenannte Steuerfreibetrag 10.347 Euro. Auf diese fallen gar keine Steuern an. Du zahlst also nur auf das, was du darüber hinaus verdienst. Das heißt aber auch, wer weniger verdient, muss keinen Cent Lohnsteuer zahlen. Absetzen. Mehr Netto vom Brutto. Der Trick besteht also darin, dein zu versteuerndes Einkommen zu verringern, indem du Ausgaben von der Steuer absetzt. Beziehungsweise indem du dem Finanzamt nachweist, dass dein zu versteuerndes Einkommen tatsächlich geringer ist als angenommen. Aber wie funktioniert das mit dem Absetzen konkret? Nehmen wir zum Beispiel an, dein Jahresgehalt beträgt 15.000 Euro brutto und du kaufst einen Laptop für 1.000 Euro. Nun solltest du dir zunächst überlegen, zu wie viel Prozent du den Laptop beruflich und zu welchem Anteil du ihn privat nutzt. Denn das musst du im Zweifelsfall dem Finanzamt erklären. 50-50 wird aber in aller Regel ohne Nachfragen akzeptiert. Also ziehst du die Hälfte der Anschaffungskosten von deinem Bruttojahresgehalt ab. Das entspricht in unserem Beispiel 500 Euro. Nun musst du also nicht mehr auf die vollen 15.000 Euro Steuern zahlen, sondern nur noch auf 14.500. Von der Steuer absetzen heißt also nicht, dass du den Preis des Laptops zurückbekommst, sondern dass du dein zu versteuerndes Einkommen minderst und so im Endeffekt weniger Steuern zahlst. In unserem Beispiel entspricht das einer Steuerersparnis von mehr als 100 Euro. Hierbei gibt es allerdings einen Haken. Denn Anschaffungen wie ein Laptop fallen unter die sogenannten Werbungskosten. Und da gibt es für Festangestellte eine Besonderheit, den, Achtung, sperriger Begriff, Werbungskostenpauschbetrag. Dahinter steckt eigentlich etwas richtig Tolles. Du darfst als Arbeitnehmerin pauschal 1.200 Euro für Werbungskosten absetzen, ganz egal, ob du tatsächlich Anschaffungen in dieser Höhe getätigt hast. Allerdings, und damit kommen wir zum erwähnten Haken, werden alle deine tatsächlichen Werbungskosten mit dem Pauschbetrag verrechnet. Die Mühe, deine tatsächlichen Werbungskosten aufzulisten, lohnt sich also erst, wenn deine entsprechenden Ausgaben den Pauschbetrag überschreiten, also mehr als 1.200 Euro betragen. In unserem Beispiel bringt dir das Absetzen des Laptops allein also nichts, da die 500 Euro unter dem Pauschbetrag liegen. Basics. Deine Steuererklärung. Wenn von der Steuererklärung die Rede ist, dann ist damit meistens die Einkommenssteuererklärung gemeint. Einkommen meint hierbei alle deine Einkünfte. Das ist in erster Linie dein Gehalt. Du musst aber zum Beispiel auch Einnahmen aus der Vermietung einer Wohnung angeben. Wenn du selbstständig tätig bist, musst du unter Umständen auch eine Umsatzsteuererklärung machen. Aber das würde hier zu kompliziert werden. Wir bleiben beim Kern der Steuererklärung und konzentrieren uns auf dein Einkommen. Wie gesagt, lohnt es sich fast immer, eine Steuererklärung abzugeben. Wenn du nicht verheiratet bist und zusätzlich zu deinem Angestelltenjob keine weiteren Einkünfte hast, bist du allerdings nicht dazu verpflichtet. Auch dann nicht, wenn du früher schon mal eine gemacht hast. Einmal Steuererklärung, immer Steuererklärung ist nämlich ein weiterer Mythos. Verpflichtend wird eine Steuererklärung allerdings, sobald dein berufliches Einkommen von der Regel abweicht. Dazu gehört das Kurzarbeitergeld, das viele in der Corona-Zeit bekommen haben. Aber auch Elterngeld, Krankengeld oder Arbeitslosengeld 1 haben zur Folge, dass du eine Steuererklärung abgeben musst. Die Erklärung für ein Steuerjahr kannst du immer erst nach dessen Ablauf abgeben. Also für 2023 frühestens 2024. Wenn du nicht zu einer Steuererklärung verpflichtet bist, kannst du auch noch rückwirkend für 4 Jahre Erklärungen abgeben. Sprich, bis Ende 2023 darfst du noch eine Erklärung für 2019 einreichen. Anders sieht das bei einer Verpflichtung aus. Dann musst du die Steuererklärung normalerweise bis zum 31. Juli für das Vorjahr abgeben. Wer die Frist verpasst, zahlt, je nach Höhe des Einkommens, zwischen 25 und 25.000 Euro Säumnisgebühr pro verspäteten Monat. Wenn du dir von einem Steuerberater helfen lässt, gelten übrigens längere Fristen. Allerdings macht eine steuerliche Beratung in der Regel nur in komplizierteren Fällen Sinn. Also etwa dann, wenn du neben deinem Festgehalt weitere Einkünfte erzielst, zum Beispiel aus selbstständigen Haupt- oder Nebentätigkeiten oder aus der Vermietung von Eigentumswohnungen. Dann solltest du über einen Steuerberater nachdenken. Aber wenn du nur Einkünfte aus deinem hauptberuflichen Angestelltenjob hast, brauchst du in der Regel keinen Steuerberater. denn dann schaffst du deine Steuererklärung ganz bestimmt allein. You can do it. Elster. Wie du deine Steuererklärung mit Elster selbst erstellst. Flatter, flatter. Nein, bei Elster handelt es sich nicht um den Vogel, sondern um das offizielle deutsche Steuerportal. Du erreichst es unter www.elster.de. Dort kannst du auf elektronischem Weg deine Steuererklärung abgeben. Und daher kommt auch der Name. EL von elektronische, ST von Steuer und ER von Erklärung. Das ist eine riesige Erleichterung im Vergleich zur Papierversion, die vor einigen Jahren noch Standard war. Du musst auch erstmal keinerlei Belege ans Finanzamt schicken, sondern nur dann, wenn du dazu aufgefordert wirst. Deshalb bist du aber verpflichtet, Belege wie Rechnungen, die du von der Steuer absetzt, aufzubewahren. Und zwar für 6 Jahre. Kannst du auf Nachfrage etwas nicht nachweisen, dann wird es dir auch nicht von der Steuer abgesetzt. Du musst deine Steuererklärung aber nicht zwingend über Elster abgeben. Stattdessen kannst du auf zahlreiche Steuerprogramme und Apps zurückgreifen. Die führen dich Schritt für Schritt durch alle Unterlagen, kosten allerdings meistens Geld, im Gegensatz zu Elster. Auf Elster gibt es auch noch einen ganz speziellen Service, den automatischen Abruf von Bescheinigungen. Ihm kannst du schon bei der Registrierung zustimmen. Dadurch wird die Lohnsteuerbescheinigung deines Arbeitgebers automatisch eingepflegt, inklusive der Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Gleiches gilt für Beiträge zu einer zusätzlichen Altersvorsorge, wie zum Beispiel der Riester-Rente, falls du einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hast. Mit dem automatischen Belegabruf musst du eigentlich nur kontrollieren, ob alles stimmt. Aber auch das manuelle Eintragen ist kein Hexenwerk. Checkliste. Schritt für Schritt durch die Elster-Formulare. Vielleicht hat das Steuerprogramm Elster doch etwas mit dem Tierreich zu tun. Denn beim ersten Blick in das Portal kann es einem schon mal so vorkommen, als befände man sich im Dschungel. Aber keine Angst. Um im Bild zu bleiben, die wesentlichen Bäume haben gar kein so wirres Blattwerk. Die Bäume sind in diesem Fall die Anlagen. Die wichtigste Anlage für dich als Arbeitnehmer ist die Anlage N. Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Und der wichtigste Spickzettel dafür ist deine Lohnsteuerbescheinigung, die du am Ende des Jahres von deinem Arbeitgeber erhältst. Jede Anlage besteht aus verschiedenen Eingabefeldern, die aber nicht unbedingt alle ausgefüllt werden müssen. So auch bei der Anlage N. Gehen wir sie mal durch. Unter Punkt 1 wirst du nach einer E-TIN gefragt. Diesen Punkt kannst du aber überspringen, wenn du bei der Registrierung deine Steuer-ID angegeben hast. Im zweiten Punkt wirst du nach Angaben zu deinem Arbeitslohn gefragt. Hier musst du zunächst deine Steuerklasse auswählen, die du auf deiner Lohnsteuerbescheinigung links in der Mitte findest. Deine Steuerklasse beeinflusst, wie viel von deinem Bruttolohn monatlich als Lohnsteuer einbehalten wird. Denn für verschiedene Menschen, etwa Alleinerziehende oder Ehepaare, gelten unterschiedliche Regeln und Vergünstigungen. Und die soll die Steuerklasse abbilden. So wirkt sich die Steuerklasse zwar auf deinen monatlichen Nettolohn aus, auf die tatsächliche Höhe deiner Einkommensteuer hat die Steuerklasse selbst aber keinen Einfluss. Wenn du ledig bist und nur oder überwiegend Einkünfte aus deinem hauptberuflichen Angestelltenjob hast, befindest du dich in Steuerklasse 1. So, weiter geht's mit Elster. Jetzt trägst du den Bruttoarbeitslohn und die einbehaltene Lohnsteuer ein. Zusätzlich noch den entrichteten Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer, auch wenn beide bei Null liegen. Dabei sagt Elster dir genau, in welcher Zeile deiner Lohnsteuerbescheinigung du die entsprechenden Werte findest. Ab dem Abschnitt 9 der Anlage N wird es interessant, denn hier werden deine Werbungskosten erfasst. Über die haben wir ja schon gesprochen. Wie gesagt, sie wirken sich erst aus, wenn du über den Pauschbetrag kommst. Und damit kommen wir zur Pendlerpauschale. Um zu ermitteln, wie viel du absetzen kannst, trägst du unter Punkt 9 deinen einfachen Arbeitsweg ein. Du trägst also nicht die Gesamtstrecke für Hin- und Rückfahrt ein, sondern lediglich die konkrete Wegstrecke zwischen deiner Wohnung und deinem Arbeitsort. Die korrekte Kilometerzahl spuckt dir zum Beispiel Google Maps aus. Zusätzlich trägst du die Anzahl der Tage, an denen du im Büro warst, ein. Machst du kein Homeoffice und hast eine klassische 5-Tage-Woche, sind das 230 Arbeitstage im Kalenderjahr. Pro Kilometer Entfernung und Tag kannst du 30 Cent absetzen, ab dem 31. Kilometer sogar 38 Cent, unabhängig vom Verkehrsmittel. Unter Punkt 11 kannst du Anschaffungen angeben, die du für deine Arbeit getätigt hast und die nicht dein Arbeitgeber, sondern du selbst bezahlt hast. Punkt 12 ist nur relevant, wenn du ein Arbeitszimmer hast. Hier ist das Finanzamt streng und kontrolliert im Zweifelsfall nach. Es muss sich wirklich um ein eigenständiges Zimmer handeln. Wird der Raum auch als Wohn- oder Gästezimmer genutzt, kannst du ihn nicht von der Steuer absetzen. Anders ist das bei Punkt 13, der Homeoffice-Pauschale. Hier ist es egal, ob du in der Küche oder irgendeinem anderen Raum arbeitest, solange es nur zu Hause ist. Zähle deine Homeoffice-Tage zusammen und trage sie ein. Für jeden Tag kannst du 5 Euro absetzen. Die Obergrenze liegt bei 120 Tagen, also maximal 600 Euro. Punkt 14 ist für dich relevant, wenn du dich fortbildest. Wenn du zum Beispiel ein nebenberufliches Studium machst, kannst du die Gebühren dafür absetzen. Unter Punkt 15 fallen weitere Werbungskosten, wie Kontoführungsgebühren und die Kosten für deine Telekommunikation. Das waren schon die wichtigsten Punkte für die Anlage N. Zusätzlich solltest du unbedingt die Anlage Vorsorgeaufwand abgeben. Denn hier werden die Beiträge zu deiner Kranken- und Rentenversicherung erfasst. Auch hierbei sagt Elster dir, in welchen Zeilen deiner Lohnsteuerbescheinigung du nachgucken musst. Falls du in eine Zusatzrente einzahlst, benötigst du noch die Anlage AV. Und unter Sonderausgaben kannst du zum Beispiel deine Kirchensteuerbeiträge oder Spenden eintragen. Eltern holen sich über die Anlage Kind weitere Steuervorteile. Das waren die Basics für deine Steuererklärung mit Elster. Wenn du mit allem fertig bist, kannst du über den Button Prüfen checken, ob es irgendwo Ungereimtheiten gibt. Ist alles in Ordnung, klickst du auf Versenden. Und schon hast du deine elektronische Steuererklärung erledigt. War doch gar nicht so schwer, oder? Natürlich ist das Thema Steuern viel komplexer als das, was wir dir gerade erzählt haben. Wirklich alle Aspekte lassen sich selbst in einem ganzen Buch kaum abhandeln. Aber du hast hoffentlich gemerkt, dass die Sache ziemlich einfach wird, wenn dein Angestelltenjob deine einzige Einnahmequelle ist. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dir die Steuerbasics verständlich erklärt haben und du vielleicht sogar ein bisschen Lust bekommen hast, deine nächste Steuererklärung zu machen.